Ich lese das Evangelium für den heutigen Sonntag. Das steht im Markus 10, die Verse 17 bis 24. Der reiche Jüngling. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich darf heute hier die Predigt halten und freue mich darüber. Vielen Dank. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Im Oktober 2017 haben wir groß gefeiert mit Pomp und Circumstance. Erinnert ihr euch? 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 der Thesenanschlag von Martin Luther in Wittenberg. Allein auf die Gnade kommt es an. Die guten Werke zählen vor Gott nicht. Allein Jesus kann uns gerecht machen. Allein durch Jesus können wir vor Gott bestehen. Keine andere Chance als Jesus, der gekreuzigte Heiland. Und das ist ein kostbares Geschenk, das zu wissen. Ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Gott. Die fröhliche Freiheit der Kinder Gottes, ich bin angenommen von ihm so, wie ich bin, auch wenn vieles in meinem Leben an mir, in mir nicht okay ist. Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Gott lässt es gut sein, aus purem Erbarmen. Und er sieht mich an, nicht mit dem mäkelnden Auge des Richters, sondern mit dem liebenden und barmherzigen Auge des Vaters, der eher sein Herz zerreißen würde, als dass er dich und mich verdammen wollte. Das will er nicht. Was für eine Freiheit, was für einen Grund unseren Füßen und was für eine Kraft für unser Leben, so aus der Gnade leben zu können und dann auch gnädig mit sich selbst und mit anderen zu werden, hoffentlich. Also wir haben zu Recht gefeiert 2017, 500 Jahre Reformation, die Entdeckung der Gnade. Und jeder Gottesdienst sollte das sein, eine fröhliche Feier der Gnade Gottes. Nicht unsere Taten, nicht unsere Pluspunkte, die wir sammeln, Credit Points für den Himmel, die machen uns gerecht vor Gott. Nicht die Befolgung der Gebote, nicht das beste Leben. Die Tür geht auf. Von innen, einfach so, die Tür zum Himmel für uns alle. Und der sich an Jesus hängt, der darf hindurch durch diese Tür. Jetzt schon vor das Angesicht des Vaters, jetzt schon Himmelsluft atmen, die uns einst ganz und gar umgeben wird. Der Weg ist offen. Luther hat das ziemlich klar benannt und in den Bekenntnisschriften der Reformation ist das festgehalten und die sind, Gott sei Dank, immer noch, auch wenn manchmal man das Gefühl hat, vieles andere wird wichtiger, die sind immer noch die Grundlage unserer Kirche. Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Allein deine Gnade genügt. Und doch, eigentlich war das ja wirklich eine tolle Entdeckung, die Gnade, dass ich nicht wie ein Hamster im Hamsterrad mich abstrampeln muss und die Liebe verdienen. In manchen Familien ist das manchmal so, dass Kinder die Liebe der Eltern verdienen müssen und nur dann akzeptiert sind, wenn sie viele Einser auf dem Zeugnis haben, nur dann Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie Sportasse sind oder Klavier spielen wie Lang Lang. Wohltuend, wenn das nicht so ist, wenn Eltern ihren Kindern vermitteln, du bist geliebt, einfach nur so, weil du mein Kind bist und du wirst das Leben schaffen, weil ich hinter dir stehe. Und genau das ist die Botschaft Gottes an uns, die Liebe des Vaters, die Liebe der Mutter zu seinem Kind. Aber, und jetzt kommt wirklich der Einwand und eigentlich etwas, was schlimm ist, was tragisch ist, aus dieser Schmerz, aus dieser wunderbaren Entdeckung wurde zunächst ein Rückgang. Also, und die Menschen haben es für selbstverständlich genommen. Irgendwann pfiffen es die Spatzen von allen Dächern, allein die Gnade genügt und die Menschen wurden träge und selbstzufrieden und der Glaube war nicht mehr fröhliches Ergreifen der in Jesus angebotenen Vergebung. Vielen Dank, sondern es wurde zu einer auswendig gelernten Satzwahrheit und zum sanften Ruhekissen, ganz schön bequem. Es kommen doch alle in den Himmel, weil Gott so gnädig ist. Pardonner, c'est son métier. Zu vergeben ist sein Job. Und was passierte? Almosen, also die Spenden für die Armen, gingen zurück. Fromme Stiftungen, die die Menschen gemacht hatten, vielleicht mit dem Gedanken, dadurch in den Himmel zu kommen, gingen zurück. Gelebte Solidarität mit den Schwachen ging zurück. Das war die erste Konsequenz der Reformation, eigentlich ein Rückgang an gelebter Solidarität. Das ist ziemlich tragisch, was da passiert ist. Und die Reformatoren und vor allen Dingen die der zweiten Generation waren da schon ganz schön besorgt. Und während Martin Luther noch den Jakobusbrief beschimpfte als strohene Epistel und sogar gesagt hat, werft den Jeckel, und das ist das plattdeutsche Wort für Jakobus, in den Ofen, ist der Abschnitt, den wir heute zu hören haben als Predigttext für diesen 18. Sonntag nach Trinitatis, das ist ein Kerntext unseres Glaubens, der uns das richtige Verhältnis von Werken und Glauben lehren will. Und ich lese uns einen Abschnitt aus Jakobus 2. Meine Schwestern und Brüder, was nutzt es jemandem, wenn er behauptet, er habe einen tiefen Glauben, sein Leben aber nichts davon widerspiegelt? Meint ihr, dass ein tiefer Glaube einen solchen Menschen retten kann? Stellt euch vor, es kommt jemand zu euch, der fast nichts zum Anziehen hat und noch dazu völlig ausgehungert ist, und ihr würdet ihn mit einem frommen Spruch abspeisen, etwa so, der Herr schenke euch seinen Frieden, wärmt und sättigt euch an seiner Liebe. Wenn ihr ihm dann aber nicht das gebt, was ihr zum Leben braucht, was nutzt es ihm und was nutzt es euch? Ein Glaube, der sich nicht in tätiger Liebe äußert, ist tot. Es gibt ihn nicht. Es ist großartig, wenn du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, aber das allein reicht nicht. Denn auch die Dämonen glauben alles Mögliche über Gott und zittern doch vor ihm. Es wird also gut sein, o Mensch, dass dir klar wird, ein Glaube, der nichts bewirkt, ist sinn- und nutzlos. Wurde Abraham nicht auch deswegen von Gott angenommen, weil er tatsächlich aufgrund seines Glaubens gehandelt hat, also zum Beispiel seinen Sohn auf den Berg gebracht und sogar auf den Altar gelegt hat? Du siehst also, dass der Glaube immer mit unserem Handeln zusammenwirken muss, um seine volle Gestalt zu erhalten. Ihr seht also, dass der Mensch vor Gott nur aufgrund seines ganzen Lebens, Glauben und Handeln Anerkennung findet. Oder nehmt das Beispiel der Hure Rahab. Hatte sie nicht viel Glauben? Wurde sie von Gott nicht deshalb angenommen, weil sie die israelitischen Kundschafter bei sich versteckte und ihnen dann die Flucht ermöglichte? So wie der Leib ohne die Seele tot ist, so gibt es auch keinen Glauben ohne das entsprechende Handeln. Soweit das Wort aus Jakobus 2. Ein Glaube, der sich nicht in der Liebe äußert, der ist tot. Der ist kein Glaube. Er lebt nur, wenn er sich zugleich auswirkt in ganz konkreten Zeichen, Worten und Taten der Liebe. Denn Glaube heißt, die Liebe Gottes annehmen, sich von ihr ganz und gar durchdringen zu lassen, darüber froh werden. Und das geht gar nicht anders, als sie zugleich weiterzugeben. Das heißt, die Liebe soll durch uns hindurch fließen in diese Welt. In unsere Begegnungen, die Herausforderungen, die Mühe, die Arbeit, die Freude, den Genuss, die Last, die Trauer. Überall dorthin soll durch uns die Liebe Gottes fließen. Glaube soll etwas verändern. Verändert sich etwas hier in unserem Ort, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, dadurch, dass wir glauben, dass wir Gott vertrauen, Jesus kennen, ihn lieb haben. Glaube öffnet das Herz und den Verstand und die Hand für Gott. Und Glaube soll auch unser Herz und unseren Verstand und unsere Hand für unseren Mitmenschen öffnen. Die Fernen und die Nahen, die uns ganz fremd sind und anders ticken als wir und die uns ganz nahe stehen, für beide. Gelingt das? Sind wir voller Fantasie, den Weg zu suchen zu unseren Mitmenschen, zu unseres Nachbarn Tür, oder pflegen wir Innerlichkeit im stillen Kämmerlein unseres Herzens, ohne den Blick auf die Welt und die Mitmenschen? Glaube soll gehorsam sein, so wie bei Abraham. Und also bei dieser Geschichte, da verschlägt es mir jedes Mal eigentlich die Sprache. 1. Mose 22. Gott fordert von Abraham Gehorsam. Und er fordert ihn auf, seinen Sohn zu binden und nach Moria zu bringen und ihn dort auf den Altar zu legen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Ich weiß nicht, ob dieses Lobpreislied hier auch gesungen wird. Wenn ich an diese Zeile komme, dann werde ich immer ganz dünn in meinem Gesang, weil ich so weit noch nicht bin. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Und doch, Jesus wartet genau auf diesen Gehorsam und auf konkrete Schritte der Nachfolge. Glaube geht nicht ohne Diakonie und ohne gelebte Nächstenliebe. Und wenn im Gottesdienst hier gesammelt wird für Itaituba oder für anderes und wir die Gabe auf den Altar legen, dann ist das ja nicht eine belanglose Kleingeldentsorgung, damit unser Portemonnaie nicht so viele Kupfermünzen hat, sondern dann soll das ja ein Opfer sein, ein wirkliches Zeichen, dass wir an andere Menschen denken und dass ihre Not gelindert wird. Denn mit frommen Sprüchen sind die nicht abzuspeisen. Genau das sagt uns Jakobus. Also wenn wir sagen, der Herr schenke dir Frieden, der Herr sättige dich mit seiner Liebe, aber nichts übrig haben für die Notleidenden, dann ist der Glaube kein Glaube. Denn die brauchen ein Dach über dem Kopf und Heizung und Kleidung und eine warme Mahlzeit, für den hungernden Magen eine Perspektive für ihr ins Schwanken geratenes Leben. Und das sind lauter konkrete Dinge, keine Phrasen. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Warum hat Gott uns so beschenkt in unserem Land? Uns, diese Generation, die in einem solchen Wohlstand leben darf. Warum? Damit wir das für uns verbrauchen? Oder damit wir diese Mittel nutzen und sie einsetzen für Jesus, für seine Botschaft, für die Ausbreitung des Evangeliums und zur Linderung der Not? Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn er noch so fromm daherkommt, er ist klingende Schelle und tönendes Erz, leeres Geschwätz, weil die Konsequenz fehlt. das gilt. Jakobus schärft es uns ein. Luther sagt und Paulus sagt, Werke ohne Glaube, da fehlt der Wurzelgrund, da fehlt die Basis. Und das kann nur zur Erschöpfung führen, nur zur Selbstgerechtigkeit, dass Mann oder Frau meint, die Grundlage für ein gutes Leben selbst legen zu können. Und am Ende führt das zum Burnout oder zu einem anstrengenden Moralismus, der unfroh ist und andere unter Druck setzt, weil die dann auch so aktiv und so selbstlos werden müssen, wie ich zu sein meine. Beide Wege sind einseitig und beide Wege führen in die Irre. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, aufzustehen. Alle, die aufstehen können. Und mit mir mal was ausprobieren, und zwar eine Körperhaltung, die uns das Wesentliche der Predigt heute und des Textes aus Jakobus 2 verdeutlichen sollen. Dafür müssen wir einmal die rechte Hand nach oben strecken und so ein bisschen wie eine Schale öffnen. Ja, man muss aufpassen, dass wir... Okay, und die linke Hand lassen wir fließen zum Boden hin, dass wir das Gefühl haben, da kommt etwas von oben, fließt durch uns hindurch und wird wieder abgegeben an diese Welt. Könnt ihr diese Haltung mal so für euch einfrieren, innerlich, und dann dürft ihr euch wieder setzen. Und ich erzähle die Geschichte dazu. Also im Februar 2013 waren meine Frau und ich in Istanbul. Wer ist schon mal in Istanbul gewesen? Ja, doch einige. Super. Also das ist ja wirklich eine tolle Metropole am Bosporus und mit vielen Höhepunkten. Aber unser Höhepunkt war nicht der Besuch des Bazars mit Düften und Farben aus Tausend und einer Nacht und auch nicht die Hagia Sophia, eine der wirklich erstaunlichsten Kirchen, ursprünglich 1000 Jahre ein Gotteshaus, wo der Name Jesu gepriesen worden ist und dann 500 Jahre eine Moschee, sondern unser Höhepunkt ganz persönlich war der Besuch im Mevlevi-Kloster der tanzenden Derwische in Galata. Wie der Wirbelwind tanzen etwa 20 Männer aller Altersklassen vom Schuljungen bis zum Greisen durch den Raum. Sie tragen weiße Untergewänder und darüber ein schwarzes Obergewand. Das schwarze Obergewand steht für den Tod, den wir alle sterben müssen. Und das weiße Untergewand für das Licht des Lebens, fast eine christliche Symbolik. Und sie beginnen sich zuerst langsam und dann immer schneller, um die eigene Achse zu drehen. Mir wird schon vom Zusehen schwindelig, sie aber scheinen zu schweben und haben dennoch festen Grund unter den Füßen. Alle halten sich aufrecht, niemand wankt. Und so drehen sie sich mit wirbelnden Gewändern durch die Lüfte, immer in Bewegung und doch offensichtlich in sich selber ruhend, so als könnte ihnen niemand etwas anhaben. Ganz zu Hause, bei sich selbst, bei Gott. Dieser Wirbelreigen der Derwische ist ein Zeichen ihrer Hingabe an den Gott, den Ursprung des Universums. Gott ist das Zentrum und die Geschöpfe drehen sich um das Zentrum. Wir haben das verloren in unserer Kultur, das Wissen darum, dass Gott das Zentrum ist und alles andere in Bewegung um dieses Zentrum kreist. Und mich hat besonders die Handhaltung der Derwische beeindruckt, nämlich eben der rechte Arm nach oben gestreckt, die Hand zum Himmel geöffnet, um zu empfangen, aufzunehmen, das Licht der Liebe, die Wärme, die Kraft Gottes, das, was er schenkt, und den linken Arm zur Erde hinabfallend, die Hand nach unten gerichtet, um das Empfangene weiterzugeben, um das, was von Gott kommt, dieser Erde zu vermitteln. Und darin habe ich trotz aller Fremdheit doch auch etwas Verbindendes entdeckt. Ist das nicht die Botschaft Jesu, dass wir nicht nur für uns selber auf dieser Welt sind, sozusagen als Endverbraucher und Konsumenten unseres Lebensglücks? Manchmal verhalten wir uns so. Sondern dass alles, was wir haben, uns von Gott geschenkt wird. Das ist die leere Hand, ausgestreckt wie ein Bettler. So stehen wir vor Gott, bereit zu empfangen. Aber das, was wir empfangen, sollen wir nicht für uns verbrauchen, aufzehren, sondern weitergeben an diese Welt. Und indem wir es teilen, wird das Glück nicht aufgebraucht und kleiner, im Gegenteil. Es wächst, es breitet sich aus. wie ein Stein, der ins Wasser fällt, immer weitere Kreise zieht. So ist es die Liebe Gottes, wenn sie in unser Leben fällt, soll sie Kreise ziehen. Wer getröstet wurde, der kann andere trösten. Wer mit Gütern gesegnet wird, der soll sie einsetzen, um Not zu lindern. Wer Erkenntnis und Wissen hat, der soll das nicht für sich behalten, sondern anderen damit zur Orientierung dienen. Und wer Liebe empfangen hat, wer sich wirklich geliebt weiß, der soll für die da sein, die sich genau danach sehnen, dass jemand kommt, uns in den Arm nimmt und uns die Liebe Gottes spüren lässt. Wir empfangen, um zu geben. Das hat Jesus uns vorgelebt. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben zu einer Erlösung für viele. Mit Hingabe leben, die Hand zum Himmel geöffnet, um von Gott her empfangen und die andere Hand zur Erde, zum Mitmenschen ausgestreckt, um es weiterzugeben, das Empfangene. Das ist die Haltung eines Christenmenschen, der sich an Jesus hält. Darum geht es dem Jakobus. Glaube und Werke empfangen und weitergeben. Ein Gnadenstrom, der vom Himmel her durch mich und durch dich auf diese Erde fließt, um das Angesicht dieser Welt zu verändern. Dazu stärke uns der, der in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Amen.